Ruhe bitte. Aufnahme jetzt.
Hallo, Herr Huber.
Hallo, Herr Lüthi. Wie geht's Ihnen jetzt so nach der letzten Folge?
Ja, ich habe mich wieder einigermaßen aufgewärmt nach dem vielen Eissturm und den vielen Wahlen und so weiter und so fort.
Ja.
Aber eben, heute haben wir schon wieder etwas Kaltes, nämlich Snow in der Wüste, also schon wieder Schnee.
Ja, wobei ich hatte beim Ansehen der Folge hatte ich ja beinahe einen Sonnenbrand.
Sind Sie eher ins Schwitzen gekommen?
Ich bin eher ins Schwitzen gekommen, ja. Aber haben Sie herausgefunden, was Snow jetzt diesmal aber nichts mit Drogen zu tun hat, oder?
Ja, hat nichts mit Drogen zu tun und es hat auch nichts mit Schnee zu tun.
Genau.
Ja, so indirekt über 10 Ecken gedacht schon.
Ja.
Ja.
Ja, gut, es gibt da eine Szene, die dann doch irgendwie frostig ist. Ja, wollen wir anfangen?
Ja. Gehen wir mal zu den Symbolen. Die sind heute wieder mal ganz seltsam, finde ich wenigstens.
Also das erste, eine Erdbeere.
Die ist im ersten Moment ein bisschen unlogisch. Was hat jetzt das ganze Snow und Wüste mit einer Erdbeere zu tun? Wenn man den Film allerdings schaut, ist es klar.
Absolut. Dann das Kreuz.
Das Laufzeiten-Robotskreuz. Ganz klar Gewalt, Totschlag, Blut und so weiter und so fort.
Ja. Und das dritte, das ist dann irgendwie ganz...
Für unsere Hörer vielleicht beschrieben, es ist ein umgekehrtes Herz und in den Rundungen jeweils 2 Löcher.
Genau.
Jetzt könnte das aber auch eine Brust sein.
Ohne Kopf.
Ja, einfach so die Brüste.
Mhm.
Könnte man auch so darstellen, was wieder auf Sex hinweisen würde. Was ja auch ein bisschen stattfindet, das aber nicht stark.
Könnte auch irgendeine Brille sein, die 2 Augen durchgucken. Könnte auch sein. Also
jetzt sind Sie sehr fantasievoll.
Ja, wird man, wenn man das sieht. Ich meine, es gibt ja den Witz vom Psychiater und mit Klecksbildern sagt der Psychiater zum Mann, was sehen Sie? Eine nackte Frau. Zweites Bild. Was sehen Sie? Eine nackte Frau. Sagt er, aber Sie haben eine schlechte Fantasie. Sagt der Mann, wer zeigt mir denn all diese Ferkeleien?
Tja, hat er sicher recht aus seiner Perspektive.
Genau, es ist alles eine Perspektive. Gut, also. Ein Mann schreitet durch einen Sandsturm. Die Sonne ist als riesige Kugel noch durch den Sturm zu sehen und die Hitze ist zu spüren. Der Mann ist eingehüllt in Lumpen. Auf dem Kopf hat er eine Kapuze, und vor Nase und Mund ein schützendes Tuch. Dazu hat er eine geschlossene Sonnenbrille auf, die verhindert, dass er Sand in die Augen bekommt. Es kreisen riesige, fliegende Saurier über seinen Kopf. Der Mann erreicht einen Abhang. Er sieht in der Ferne eine Siedlung, ein verlassenes Bergwerk mit ein paar Hütten. Der Sandsturm hat nachgelassen. Deshalb zieht er die Brille und den Mundschutz aus. Seine Gesichtsbehaarung ist komplett weiß und seine Augen sehr hellblau. Er ist ein Albino, deshalb nennt man ihn auch Snow. Er nimmt einen tiefen Schluck aus einer Wasserflasche, setzt die Brille und den Mundschutz wieder auf und geht in die Siedlung. Als er den Rand der Siedlung erreicht, stehen da große Glasbehälter. In einem dieser Behälter ist ein Mann eingesperrt. Auf dem Schild vor dem Behälter steht Wasserdieb. Snow beachtet den Mann nicht und geht weiter durch die Siedlung. Auf den Straßen herrscht reges Treiben von komischen Figuren. Die Einleitung mal, oder? Haben wir mal die erste Szene.
Also ziemlich trübe irgendwo. Nein, es ist nicht trübe, es ist sandig.
Ja, sandig und so Endzeitstimmung.
Ja, es hat ja so fast irgendwie etwas, wie sagt man diesem Stil? Steampunk-artiges schon fast.
Kommt Ihnen da ein Film in den Sinn? Mad Max zum Beispiel?
Ja, dort war doch die Donnerkuppel, ist die Mad Max?
Ja.
So genau dieser Stil irgendwie.
Aber liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Tina Turner kommt nicht vor in diesem Film. Haben wir noch etwas zu der ersten Szene? Also, ich meine, es ist sehr gut gemacht. Also, Sehr realistisch?
Sehr realistisch, aber auf das kommen wir ja sicher noch mehrfach. Bis so weit hätte man eigentlich nicht unterscheiden können, ob es ein Film ist oder eine Animation.
Genau. Snow geht in einen Schuppen, der aussieht wie eine Art Pfandleihe. Er wird von einem großen, faltigen und grauen Wesen freundlich begrüßt. Das Wesen, ein Kaufmann Barrett, ist hinter einer Glaswand abgesichert.
Hey Snow, es ist echt schön, dich zu sehen.
Snow kommt ohne Umschweife auf den Punkt und antwortet.
Sind Sie gekommen?
Der Händler seufzt und antwortet.
Es wird schwierig und schwieriger, das echte Zeug von der Erde zu beziehen. Außerdem wird es wirklich teuer. Hättest du vielleicht Interesse an ein paar synthetischen Nachbildungen? Die sind...
Vielleicht hältst du deine Fresse und gibst mir mein Zeug.
Barrett schiebt frustriert Snow eine Metallbox hinüber. Snow nimmt die Box unter die Lupe und fährt mit einer Befehlsstimme weiter.
Ordere nochmal 2 Kilo. Ich bin in einem Monat wieder hier.
Er dreht sich um und verlässt das Lokal. Der Dorfhändler schaut ihm frustriert hinterher. Auf der Straße sind viele Leute. Er geht an einem riesigen Monitor vorbei, wo sein Kopf abgebildet ist mit der Überschrift «Gesucht». Er beachtet das nicht und geht weiter. Der Dorfhändler hat mich auch an etwas erinnert.
An was denn?
Ja, es gab doch da in Star Wars, ja, gab es doch auch irgend so einen, der so mit faltigen...
Ja, wie hieß der? Das war doch irgendein König oder irgend so ein großes Ding, so ein Schlapper irgendwas.
Ja, der saß da irgendwie auf einem Sessel und schlabberte vor sich hin.
Genau.
Ja, aber ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Aber erinnert hat er mich.
Der in Star Wars ist zwar noch dicker als der, den wir hier sehen,
ja,
aber so vom Ausdruck her sehr ähnlich. Hat mir aber noch gefallen, also weil er hat so ein spezielles Gesicht irgendwie so. Also das Gesicht war ja sehr gut animiert, fand ich. Mhm. Ihm hingen ja so diese Fetthaut überall runter. Ich fand das eine lustige Figur irgendwie, von dem hätte ich eigentlich gerne mehr gesehen.
Aber ich weiß nicht, ob ich in der Realität bei ihm einkaufen wäre.
Nee, das nicht.
Also, das ganz bestimmt nicht. Oder? Ja, es ist sehr umtriebig und offenbar trotz Monitor und so interessiert sich im ersten Moment niemand für Snow.
Also hat ihn niemand erkannt, obwohl er natürlich als Albino relativ auffällt.
Mhm.
Naja, gut, er ist ja immer noch relativ stark verhüllt und darum wird das wahrscheinlich darin liegen. Bei dieser Metallbox habe ich mir einfach überlegt, der Händler schiebt da ja diese Metallbox ihm so rüber. Und da hat man schon das Gefühl, das ist etwas sehr Illegales irgendwie. Und auch als Snow sagt, er will nochmal 2 Kilo davon. Ich weiß nicht, liegt das an mir? Also ich habe schon wieder an Drogen gedacht.
Ehrlich?
Das ist doch kein legales Geschäft, das die zwei da abgezogen haben.
Nein, legal nicht, aber es müssen ja nicht Drogen sein. Es könnte ja auch Brennstoff sein als Energielieferant oder so.
Ja gut, das hätte ich mir jetzt einfach größer vorgestellt als auch so eine kleine Metallbox so im ersten Moment.
Ja, es gibt auch kleine Brennstoffzellen.
Ja klar, ist Science Fiction und so weiter und so fort, alles möglich. Aber und bestellt man Brennstoff in Kilo? Naja, egal. Gehen wir weiter.
Snow, nun ohne Mundschutz und Brille, sitzt in einem Restaurant. Ein Kellner bringt ihm ein Bier mit einem Deckel, das ein Zahlenschloss hat. Er gibt einen Code ein, worauf sich der Deckel ablöst.
Danke.
Snow trinkt einen großen Schluck. Der Kellner nimmt wortlos den Deckel und geht wieder. An der Bar sitzt eine junge, hübsche Frau mit dem Namen Hira, mit kurzen, schwarzen Haaren in einem Lederdress. Sie trinkt ebenfalls ein Bier, ein großes Bier. Eine andere Frau mit einer Haut wie eine Echse geht an den Tisch von Snow und stellt sich breitbeinig vor Snow. Neben ihr 2 große Schlägertypen, die ebenfalls eine Haut wie Echsen haben. Sie sagt mit aggressiver Stimme.
Du bist Snow, der Albino.
Nein, bin ich nicht.
Die Frau schaut ihn ungläubig an, beugt sich über den Tisch und fährt fort.
Du solltest mich nicht verarschen.
Ich verarsche dich nicht. Ich heiße Yelda Conway, genannt der Weißling.
Er schaut ihr in die Augen und fragt sie.
Kopfgeldjäger, oder? Was hat dir getan, dieser Snow?
Ich bin nicht die, die ihn sucht, sondern der Kaufmann Barris. Für seine Klöten gibt es eine riesige Belohnung.
Klöten? Also die Hoden? Und wieso sollte Barrett die haben wollen?
Mein Job ist nur das Ergreifen.
Die Frau scheint ein wenig verunsichert zu sein und fährt fort.
Also, ob du es nun bist oder nicht, ich fordere dich heraus.
Snow schüttelt ungläubig den Kopf und sagt:
Hör zu, ich habe noch nie jemanden getötet, der nicht mich zuerst töten wollte. Also zieh einfach Leine.
Die Frau ist sichtlich genervt.
Ich habe gesagt, ich fordere dich heraus.
Sie dreht sich zu den anderen Gästen um und ruft:
Ihr habt das alle gehört.
Sie dreht sich wieder zu Snow zu.
Damit habe ich darauf einen Anspruch, verstanden? Also steh auf.
Snow bewegt sich nicht, aber fixiert ihre Augen. Sie schaut ihn ebenfalls grimmig in die Augen. Plötzlich zieht sie eine Waffe, doch Snow ist schneller und schießt. Sie fliegt an die nächste Wand. Snow packt eine Kette und wirft sie einer ihrer Bodyguard ins Gesicht. Mit der anderen Hand erschießt er den zweiten. Der Typ, der die Kette ins Gesicht bekam, hat nun ebenfalls eine Waffe, mit der er auf Snow schießt. Snow wirft den Tisch dem Mann entgegen und kann so dem Schuss ausweichen. Doch der Typ schießt mit einem weiteren Schuss Snows rechte Hand weg. Dann schlägt der Bodyguard mit dem Gewehrkolben Snow ins Gesicht. Snow bleibt einen Moment benommen liegen. Der Mann lädt seine Waffe erneut, doch in diesem Moment wird er von hinten erstochen und fällt zu Boden. Hinter ihm steht Hiral, die Frau im Lederdress, die das Messer wieder einpackt. Snow greift zu seiner Waffe. Hiral versucht ihn zu beruhigen mit:
Ich bin keine Bedrohung.
Snow zögert und die Frau schaut ihn aus den Augenwinkeln an und fährt fort.
Außer eine Bedrohung besteht.
Snow steht auf, packt seine Waffe weg und sammelt seine Habe wieder ein. Dabei bemerkt er:
Am besten gehe ich jetzt.
Als er sein Zeugs zusammen hat, streckt er ihr die Hand hin. Dabei fällt auf, dass er rechts gar keine Hand mehr hat, sondern nur noch einen Stumpf. Er hält ihr die andere Faust hin und sagt:
Aber danke für die Hilfe.
Sie stupst mit ihrer Faust seine als Zeichen der Akzeptanz. Er dreht sich um und verlässt das Restaurant. Beim Hinausgehen wird er von einer Frau an einem Tisch gesehen. Sie nimmt ihr Handy und ruft jemanden an und sagt:
Ich habe ihn gefunden. Ruf das Team zusammen.
Da haben wir beinahe die meisten Dialoge, oder?
Ich weiß gar nicht, was nachher noch kommt, aber bis jetzt waren das schon ziemlich viele Dialoge, ja? Und auch schon sehr viel Gewalt.
Ja, rücksichtslos einfach, wie sagt man so schön? Zuerst schießen und dann fragen.
Sagt man das? Und ist das schön?
Nein, natürlich nicht. Es ist auch unlogisch. Wie kannst du jemanden fragen, den du erschossen hast?
Um Entschuldigung bitten funktioniert nicht mehr ganz.
Nein, wird noch schwierig. Spannend fand ich, dass das Bier mit einem Code gesichert war. Wahrscheinlich doch wegen den Drogen, oder?
Ja, also irgendwie hatten sie Angst, dass da irgendwas reinkommt. Nur von der Bar an den Tisch? Oder wo wird das Bier abgefüllt?
Keine Ahnung, das sieht man ja nicht.
Auf jeden Fall kann der Kellner den Finger nicht ins Bier stecken. Was bei gewissen Restaurants von Vorteil ist.
Vielleicht sollte man Suppenteller auch mit einem Deckel mit Code versehen, wenn der Kellner den bringt.
Aber dann müsste man eigentlich den Code separat liefern, damit der Gast den Code eingeben kann und den Deckel abnehmen und nicht der Kellner. Also nichts gegen Kellner, jetzt bekommen wir wahrscheinlich Schelte von sämtlichen Kellner. Das wollen wir natürlich nicht. Nein, sind alle gut, alles bestens, alles wunderbar.
Also zumindest die wenigen, die noch da sind.
Und die brauchen wir.
Liebe Kellner, nehmt uns nicht übel. Das war nicht so gemeint. Wir haben noch nicht geschossen, aber wir haben uns entschuldigt. Es ist Nacht in der Wüste. Eigentümliche Sauriervögel bevölkern mit seltsamen Lauten die klare Nacht. Snow sitzt bei einem Felsen, der wie riesige Knochen aussieht, an einem Lagerfeuer. Mit seiner unverletzten linken Hand löffelt er etwas aus der Pfanne. Plötzlich schreckt er wegen eines Geräusches auf und sagt:
Scheiße!
Hiral kommt langsam auf ihn zu und zieht die Schutzmaske herunter. Die beiden schauen sich lange an. Er nickt ihr zu, dass sie sich setzen soll. Sie zieht ihren Rucksack aus und setzt sich in respektvoller Entfernung vor Snow hin. Er isst weiter. Plötzlich schaut er zu ihr hoch und dann wieder in die Pfanne. Die Pfanne ist jedoch leer.
Entschuldige, ich bin keine Gesellschaft gewohnt.
Schon okay, ich bin nicht hungrig.
Snow nickt mit dem Kopf.
Aber ich will dich begleiten.
Snow wendet sich etwas missmutig ab.
Ich heiße Ira.
Ich durchquere die Terra-Ebene. Das wird nicht leicht.
Das ist kein Problem.
Ich denke darüber nach.
Snow steht auf und sieht, dass die Sonne am Horizont aufgeht. Er wendet sich wieder zu Hiral.
Hast du kein Tageszelt?
Hiral schüttelt den Kopf.
Wir können uns meines teilen.
Er schreitet zum Felsen und hebt ein silbernes Zelt auf. Die Sauriervögel schützen sich mit ihren Flügeln vor der kommenden Hitze. Im Zelt nimmt Snow die Kühlung in Betrieb und sagt:
Es ist nicht viel, aber es wird uns vor der schlimmsten Hitze bewahren.
Langsam wickelt er seinen Verband ab. Man sieht, dass die Hand bereits wieder nachwächst. Hiral betrachtet fasziniert, wie Snow seine Hand reinigt. Snow ist es unangenehm, dass Hiral ihn dabei zusieht. Sie nimmt vorsichtig, ja beinahe zärtlich, seine Hand in ihre Hände.
Bin schon immer schnell geheilt.
Etwas Magisches entsteht zwischen ihnen. Offenbar entsteht eine gewisse Zuneigung zwischen den beiden, doch beide wirken sehr verlegen. Sie machen sich zur Ruhe bereit. Verstohlen schaut Snow auf Hirals Rücken. Beide legen sich nun hin. Hiral ist Snow zugewendet. Hiral öffnet die Augen wieder und betrachtet Snow eine Weile. Dann schließt sie die Augen. Als es wieder Nacht ist, machen sich die beiden auf den Weg.
Du solltest wissen, wieso Beres mich verfolgen lässt. Wieso er meine,
Unwill? Ja, es ist was Einzigartiges an dem Gonadotropin ausschüttendes Hormon, das dein Körper produziert. Deine Zellen sind regenerativ und damit unsterblich. Wie lange dauert es, bis deine Hand nachwächst? Eine Woche?
Snow schaut sich die Hand an.
Vielleicht noch kürzer.
Ich arbeite für die Earth Central Intelligence. Sie wollen dasselbe wie Beres. Aber ich bin kein Kopfgeldjägerin. Du sollst freiwillig aufkreuzen. Wer auch immer die Struktur deines Fortpflanzungssystems entziffert, kontrolliert faktisch die Unsterblichkeit. Dieses Wissen ist eine Gefahr für das ganze Protektoriat.
Töte mich doch einfach. Gefahr gebannt.
Earth Central unterdrückt nun mal kein Wissen.
Moral ist ein sehr menschliches Konstrukt. Ich dachte, KIs wäre dies scheißegal.
Dabei nimmt Snow einen Schluck aus der Wasserflasche.
Sie wurden erschaffen, um ein höheres Wohl zu schützen. Kommst du mit?
In 2 Tagen sollten wir in meinem Zuhause sein. Gehen wir weiter?
Er wirft Hiral die Wasserflasche zu und sie folgt ihm. Oh, da waren ja noch mehr Dialoge.
Was?
Da war noch mehr Dialog.
Ah, in dieser Szene gegenüber der vorhergehenden meinen Sie, ah, jetzt dachte ich, haben wir was vergessen oder was?
Nein, wir haben nichts vergessen, gar nichts. Aber im Vergleich zu der Szene vorher?
Ja, also die zwei sind doch irgendwie einerseits ein hübsches Paar, andererseits aber auch irgendwie seltsam.
Wieso seltsam?
Ja, also eher so der Hero-artige Mann, der Einzelgänger und sie sehr hübsch. Also in diesem Moment habe ich ihr irgendwo nicht ganz abgenommen, dass sie so für die Earth Central Intelligence arbeitet und dafür beauftragt wurde, ihn zu überzeugen.
Mhm.
Also weil sie wirkt ja sehr jung. Naja, also ich als Earth Central Intelligence, wo ja Snow unbedingt will, Weil es geht ja immerhin um die Unsterblichkeit. Hätte da doch irgendwie eine imposantere Delegation gesendet, oder nicht?
Das wäre wahrscheinlich zu auffällig.
Aber sie wirkt jetzt irgendwo verloren, irgendwie. Also bis jetzt wenigstens.
Auf jeden Fall geht es ja nur um einen Teil von Snows, seinem Körper. Entweder Klöten oder Hoden oder wie auch immer das genannt wird. Und dann war doch das dritte Bild, was wir nicht identifizieren konnten. Könnte doch sein.
Dachten an die Klöten, kurz gesagt.
Genau.
Aber für was diese Punkte?
Das Hormon, das ihn...
Ah, das ist das komische Hormon, das er da drin hat, okay.
Das wandert da irgendwie herum und so.
Naja, also wenn das wirklich so ist, dann muss ich sagen, hat der Grafiker... Naja, also der hat schon Besseres gemacht als das. Wenn er Klöten darstellen will, dann ist es wahrscheinlich eine Grafikerin, die noch nie Klöten gesehen hat.
Mhm.
Ist jetzt eine maßlose Unterstellung, ich weiß, aber...
Oder ein Grafiker, der sich noch nie im Spiegel angesehen hat. Könnte ja auch sein.
Also das ist noch unwahrscheinlicher als meine Grafikerinnen-Theorie. Sie könnte ja lesbisch sein und so weiter, und dann könnte es ja sein, dass sie noch nie Klöten gesehen hat. Könnte ja sein.
Könnte ja sein.
Aber dass jemand sich selbst noch nie angeschaut hat, naja.
Ja, wir wollen ja politisch korrekt sein, also deshalb auch mein Einwand und so. Ja, interessant ist ja das schon. Und das mit der Hand war, fand ich jetzt auch noch speziell. Das sieht man, wie sie nachwachsen.
Ja, also dieses komische Hormon ist noch praktisch irgendwo.
Ist es denn getestet?
Ja, bei ihm scheint es ja zu funktionieren.
Deshalb funktioniert es bei allen.
Das will ja diese Central Dingsbums Intelligence ja wahrscheinlich versuchen, eben das zu synthetisieren und anderen einspritzen zu können.
Mhm.
Also so habe ich das verstanden. Aber naja, darum wollen sie ja nur die Klöten und mehr nicht.
Wenn sie die abschneiden, dann ist ja das nun endlich.
Ja, ich habe mich einfach überlegt, wenn man das abschneidet, also jetzt kommen wir in komische Gefilde, aber wenn man das abschneidet, wachsen die dann nach oder wachsen an den Klöten der ganze Snow nach?
Ich denke, das Zweiteres.
Ist er dann zweimal oder wie funktioniert das?
Nee, wenn das Hormon da drin sitzt, dann...
Dann wächst der Snow nach.
Grundsätzlich ja.
Darum wollen sie wahrscheinlich aus Umweltschutzgründen, damit sie nicht zu viel Energie verschwenden, wollen sie wahrscheinlich nur die Klöten, weil er wächst ja sowieso nach.
Aber nur, wenn er die hat.
Ja, also wenn sie abgeschnitten sind, dann kommen ja, seine Eier zu diesem Central Intelligence Dingsbums Center. Dort wächst dann Snow nach. Und dann haben sie ihn als Ganzes.
Mhm. Und wie ist jetzt das mit dem Huhn und dem Ei?
Ja, Sie haben gesagt, das wahrscheinlich wächst aus den Klöten der Snow zurück und nicht Snow bekommt neue Klöten.
Ja.
Also sonst würde es ihn ja plötzlich zweimal geben. Also das kann ja nicht funktionieren, oder?
Nein, das kann nicht. Also, machen wir weiter, sonst werde ich noch konfus hier. Sie durchqueren in der Abenddämmerung eine Steinwüste mit hohen roten Felsen. Nach einer Weile kommen sie an eine Felswand, wo Snow anhält.
Hier.
Er schiebt eine Geheimtür auf und betritt den Eingang. Hiral folgt ihm verwundert und sie betreten einen Korbaufzug. Mit Leichtigkeit zieht Snow mit der linken Hand den Aufzug in die Höhe.
Ich habe diese Höhle vor 200 Jahren oder so gefunden. Ich habe alles immer weiter verbessert.
Hiral blickt sich fasziniert um in der gut eingerichteten Höhle. Sie besitzt sogar ein großes Wasserbecken. Snow zieht den Mantel aus.
Wie lange lebst du denn bloß schon?
Mach's dir gemütlich. Kleider liegen da hinten. Du kannst auch ruhig duschen. Es gibt mehr als genug Wasser.
Snow schreitet auf den Felsenbalkon zu und Hiral schaut ihm fasziniert nach. Snow setzt sich im Schneidersitz auf eine Liege und öffnet die Büchse, welche er vom Händler bekommen hat. Darin sind Erdbeeren, die er genüsslich kostet. Im Licht der aufgehenden Sonne betritt Hiral in einem luftigen Kleid den Felsenbalkon.
Wem gehört dieses Kleid?
Meine Frau. Sie hat vor 123 Jahren Selbstmord begangen.
Wieso?
Sie ist gealtert. Ich nicht.
Hiral lehnt sich an die Brüstung und geht dann langsam auf Snow zu. Ihre Finger streichen zärtlich über Snows rechte Wange. Die gegenseitige Zuneigung wird immer deutlicher. Sie schauen sich tief in die Augen. Hiral beugt sich vor und küsst Snow. Sie setzt sich auf ihn, öffnet ihr Kleid und sie lieben sich unter der aufgehenden Sonne.
Ja, eine ziemlich zentrale Szene.
Ich glaube, die zentrale Szene.
Also wir haben erfahren, dass er eben ewig lebt und dass das auch gewisse Nachteile hat. Was ich mir auch vorstellen kann. Also so für Angehörige wie eben seine Frau und so weiter ist das sicher nicht sehr einfach. Also neben so einem Mann eben dauernd älter zu werden, das ist schon ein bisschen frustrierend, wenn er nicht älter wird.
Genau, das kann ich mir auch so vorstellen.
Dann haben wir erfahren, dass Erdbeeren auf diesem Planeten sehr gut sind.
Ja, aber dass sie transportiert werden müssen.
Und das in einem Metallbehälter. Bisschen aufwendig.
Er muss schon speziell sein. Sie sind gekühlt und wahrscheinlich vakuumiert, aber sie müssen sehr aromatisch sein.
Und eines, was ich diese Szene gesehen habe, fand ich, also diese Höhle hätte ich auch gerne, oder nicht?
Ja.
Auch wenn sie unlogisch ist, aber sie ist toll.
Sie ist toll.
Also da würde ich auch gerne wohnen.
Ich wollte schon immer ein riesiges Wasserbecken inmitten der Höhle oder in der Wohnung, das wäre noch toll. Was mich erstaunt, dass in der Wüste, dass er genug Wasser hat.
Ja, das muss irgendwie in diesem Berg, wo diese Höhle drin ist, vielleicht irgendeine Quelle sein oder so irgendwas. Aber man sieht, sonst die ganze Landschaft ist ja nicht mit irgendwelchen Oasen dazwischen oder sonst irgendwas, sondern die ist total trocken. Das ist eine reine Steinwüste, oder? Und wieso, dass es jetzt plötzlich Wasser gibt? Naja. So, als ich im ersten Moment gesehen habe, dass dieses riesige Wasserbecken in der Höhle drin, dachte ich, aha, jetzt springt sie hinein, schwimmt ein bisschen hin und her, taucht nachher auf mit einem nassen Shirt. Das wäre so das absolute Klischee gewesen. Hätte ja gepasst.
Und jetzt sind Sie enttäuscht?
Nee, eigentlich gar nicht. Das hat jetzt den Film aufgewertet, dass Sie mit diesem blöden Klischee nicht auch noch gekommen sind.
Sie meinen so wie Ursula Andress in James Bond, wo sie aus dem Meer steigt? Das ist ja das Urklischee von den Klischees.
Genau.
Das war wohltuend. Also wie die beiden sich näher gekommen sind, ist sehr schön gemacht.
Ja, an und für sich schon, aber ist für mich auch wieder sehr klischeehaft. Also eher so der Einzelgänger, man sieht ihm an, dass er Mühe hat, seine Gefühle zu zeigen und so weiter. Also es ist ja schon eher sie, die ein bisschen die Initiative ergreift und ihm signalisiert, sie will was von ihm. Weil der Mann ja irgendwo, ja, er ist so der einsame Hero.
Der einsame Wolf.
Ja, genau. Das finde ich schon ein bisschen, naja. Es ist genauso, wie man es erwartet, aber eben, es ist ein Klischee.
Aber auch ein schönes Klischee.
Naja, für Sie vielleicht. Okay.
Okay. Ein Alarm ertönt. Hiral erwacht leicht bekleidet in ihrem Bett. Ängstlich mit leiser Stimme ruft sie:
Snow?
Snow scheint nicht da zu sein. Sie geht zu einem großen Monitor und sieht ein Raumschiff mit bewaffneten Männern. Meg, die Frau, die im Restaurant Snow verpfiffen hat, steigt aus dem Raumschiff. Sie lädt ihre Waffe. Ein riesiges Echsenwesen steigt ebenfalls aus dem Raumschiff. Dazu kommen zwei menschenähnliche Wesen, welche Munition austauschen und sich auf den Kampf vorbereiten. Sarek, einer der Menschen, ruft:
Es ist Zeit, die Hände dreckig zu machen, Barriss.
Barriss, der Händler, verlässt das Raumschiff und nimmt einen Zug aus seiner Zigarette. Ein gut gebauter Mann in einem Ledermantel. Er schreitet die Rampe herunter.
Na dann, los!
Der Trupp macht sich auf die Jagd nach Snow. Meg schleicht um einen Felsen. Oben liegt Snow und wartet bereits auf sie. Er springt vom Felsen und sticht mehrmals auf Meg ein. Snow legt sie leise auf den Boden. Aus dem Funkgerät erklingt eine Stimme.
Meg, bist du auf Position?
Sarek hört über den Funk, dass Meg nicht antwortet. Er befiehlt dem riesigen Echsenwesen:
Trott, sieh nach, was los ist.
Trott schreitet zwischen den Felsen und schaut sich suchend um. Er findet Meg am Boden liegen und kontrolliert kurz ihren Puls.
Snow ist hier, er hat Meg getötet.
Die Truppe pirscht sich vorsichtig weiter. Plötzlich erscheint Snow und schlägt Charilla, die Frau in der Truppe. Es kommt zu einem Kampf. Sie kämpfen erbittert. Snow wirft ein Messer und trifft Charilla. Sie kämpft aber weiter. Er stürmt auf sie zu. Sie schießt auf ihn, trifft jedoch nicht. Nach ein paar wuchtigen Schlägen kann Snow Charilla in die Wange nehmen. Sarek erscheint mit seiner Waffe und schreit.
Aufhören!
Charilla versucht, sich aus dem Griff von Snow zu lösen, was ihr aber nicht gelingt. Sarek kann nicht auf Snow schießen, da Charilla in der Schusslinie ist. Verzweifelt stöhnt sie.
Sarek! Baby!
Sarek schießt und trifft Charilla in den Kopf. Sarek schießt weiter und versucht, Snow zu treffen. Der stößt den leblosen Körper von Charilla weg und kann dem Kugelhagen flüchten.
Was ist bei euch los?
Der Wichser hat Charilla getötet. Er kommt auf euch zu.
Trott schleicht lauernd mit je einem Gewehr in den Händen um die Felsen. Plötzlich feuert Snow von hinten auf Trott. Er trifft ihn aber nur an der Schulter. Trott dreht sich um und schießt ihm den rechten Arm weg. Ein weiterer Schuss von Trott zerfetzt das linke Bein von Snow. Snow stürzt zu Boden. Trott geht auf ihn zu und schießt ihm in den Brustkorb. Snow bleibt leblos liegen. Trott geht vorsichtig an ihn ran und dreht mit dem Bein den leblosen Körper um. Plötzlich packt Snow Trotts Bein und wirft ihn zu Boden. Mit dem Ellbogen schlägt er mit voller Wucht auf den Kehlkorb von Trott. Snow gelingt es, eine Waffe zu ergreifen, mit der er Trott den Kopf wegschießt. Snow bleibt erschöpft und blutüberströmt am Boden liegen. Es ertönen Schritte und Sarek erscheint.
Du hast meine Frau getötet, du elender Wichser.
Sarek zieht ein Messer. Snow liegt hilflos am Boden.
Nachdem ich deinen Sack abgeschnitten habe, nehme ich mir sehr viel Zeit für den Rest.
Ein roter Laserstrahl erscheint und trifft Sareks Kopf. Ein Schuss ertönt und Sarek fällt tot zu Boden. Snow kann sich kaum noch rühren. Verschwommen erscheint Hiral im Blickfeld von Snow. Sie schaut ihn an. Plötzlich trifft sie einen Schuss in den Kopf. Sie wird zu Boden geschleudert und bleibt liegen. Varys, der den Schuss abgefeuert hat, geht mit langsamen Schritten zu Hiral und schießt noch zweimal auf sie. Anschließend wendet er sich Snow zu und sagt,
es gibt keinen Sinn, Snow. Du bist paar hundert Jahre alt und doch hast du dich hierfür entschieden. Für diesen rückständigen Scheißhaufen, der sich einen Planet nennt. Und jetzt wirst du hier sterben.
Er hebt seine Waffe und zielt auf Snow, der wehrlos am Boden liegt. Plötzlich durchstoßt eine Hand den Oberkörper von Varys. Die Hand ballt sich zur Faust und zieht sich aus dem Körper zurück. Es ist Hiral, welche Varys mit großer Wucht gegen den Felsen knallt. Snow sieht Hiral. Teile von ihrem Körper sind aus Metall. Einige Hautfetzen fallen von dem Metallkörper herunter. Und im Sonnenlicht sieht man zwei Gesichtshälften. Einen Cyborg-Schädel und auf der anderen Seite das menschliche Gesicht von Hiral. Snow wird ohnmächtig.
Also, die Szene hat mich sowas von nicht überzeugt.
Weil sie zu gewalttätig war oder was hat sie nicht überzeugt?
Also wie kann Snow, das Echsenwesen, mit einem Arm weniger und einem Bein weniger, derart in die Knie zwingen? Das verstehe ich nicht. Irgendwie nicht logisch.
Ist eben der Hero.
Mhm. Nein, es funktioniert auch nicht. Und auch irgendwie so die Logik, dass Snow die Kämpferin getötet hat, dabei war das ihr Mann. Also für mich geht das hier nicht auf.
Er hat doch seine Frau eigentlich selbst erschossen.
Genau. Und behauptet, dass Snow ihn sie getötet hat.
Ja klar, er hatte keine andere Wahl, also weil Snow sie so quasi als menschlichen Schutzschild genommen hat. Aber er hätte ja nicht abdrücken müssen, also pff.
Das war seine freie Entscheidung.
Naja.
Jetzt kommt mir noch ein Film in Sinn.
Welchen?
Ritter der Kokosnuss. Da gibt's doch die Brückenszene, wo der Wächter, dem wird zuerst ein Arm abgeschlagen, den zweiten, dann die beiden Beine. Und er will immer noch weiterkämpfen. Von Monty Python.
Ich weiß welchen Film, aber die Szene kommt mir jetzt gerade nicht in den Kopf.
Ja, das ist mir noch präsent.
Ich muss wieder mehr Monty Python schauen, eindeutig.
Unbedingt. Also vielleicht hat Snow auch Monty Python gesehen.
Also bei dieser Szene mag das sein. Oder wenigstens der Autor hat Monty Python gesehen.
Ja, wenn es hat. Irgend sowas in der Art. Ja, kommen wir doch zum Schluss. Die beiden befinden sich wieder auf dem Felsenbalkon in der Höhle. Gerade geht die Sonne auf und färbt die Szenerie in weiches rotes Licht. Snow ist auf einer Liege gebettet und Hiral sitzt an der Kante. Sie wendet sich Snow zu. Er erwacht mit einem heftigen Atemzug. Noch benommen sieht er das zweigeteilte Gesicht von Hiral. Sie greift sich schamvoll an ihr Cyborg-Gesicht.
Du bist synthetisch?
Nein, ich hatte vor sehr langer Zeit einen Unfall. Da der künstlichen Haut befindet sich eine Wirbelsäule, Nervengewebe, dein Gehirn, das fast menschlich ist. Ich bin...
Mit zärtlicher Stimme fährt sie fort.
Ich bin auch seit vielen Jahren allein, genau wie du.
Sie legt ihre Hand auf seine, erfasst ihre Hand und streichelt ihr den Arm hoch. Sie beugt sich herunter und küsst ihn. Die Sonne steigt empor und lässt das Weitere in unserer Fantasie zurück. Ja.
Mhm.
Der Schluss ist wirklich Klischee.
Total.
Du bist alleine, ich bin alleine.
Ja, aber sie passen ja irgendwie schon zusammen. Also er, der unsterblich ist, und sie als Halb-Cyborg scheint ja auch sehr alt zu werden.
Mhm.
Ein hübsches Paar eigentlich. Also klischeehaft hübsches Paar, so ich meine.
So oder so.
Also sie ist nicht mehr so hübsch. Also sie muss repariert werden. Keine Ahnung, wie das geht, aber okay.
Aber Snow lebt ja schon so lange, dass er sich einen Weg findet und er repariert sich ja selber.
Ja, er könnte ja seine Haut nehmen und ihr geben. Aber ob sie dann sehr hübsch aussehen, naja. Lassen wir das, das sind Bilder im Kopf, die ich nicht will.
Trotz Klischee.
Stellen Sie sich vor, alles, was jetzt an ihr Cyborg ist, wird durch Haut von ihm ersetzt. Dann ist sie so ein Mix zwischen, wie sie eben vorher ausgesehen hat, und Snow. Also das stelle ich mir nicht sexy vor.
Also ein sogenannter Cyborg-Frankenstein.
Ja, irgendwie sowas. Also, naja.
Wollen wir nicht wissen.
Das Wenige, was wir gefunden haben über diese Folge, weil es ist gleich wie bei den letzten Folgen der Staffel 2, man findet so nichts. Und unsere liebe Hörer helfen uns ja nicht. Darum ist halt ein bisschen wenig geworden.
Mhm.
Was ich vielleicht speziell betonen will, ich habe zwei Trailers reingehängt. Und vor allem der zweite, der von Netflix selbst ist, der finde ich recht spannend, weil er zeigt, wie dieser Film produziert wurde. Also so Making of.
Okay.
Also ist nicht unbedingt Neues, Überraschendes oder sowas. Wer weiß, wie man so etwas macht, der weiß das eben. Aber ja, fand ich noch recht spannend. Und man sieht so, wie die zwei eben so in der Schlussszene, diese Liebesszene, wie das diese Schauspieler gemacht haben. In diesem Dress mit den Punkten drauf und mit Kameras vor den Augen. Wo ich fand, oh Gott, da musst du wirklich guter Schauspieler sein, um sich da noch irgendwo in so die Stimmung rüberzubringen zu können. Die können was, eindeutig.
Ja, was hast du denn für eine Stimmung? Eine gepunktete Drehbuch? Es sieht so aus, als hätte unser Dauergast Philipp Gelatt eine neue Heimat gefunden.
Natürlich hat er das wieder mal mitgeschrieben. Also außer zwei hat er ja alle mitgeschrieben, oder drei hat er ja alle mitgeschrieben. Ja, er ist einfach der Hauptdrehbuchautor. Wir nehmen ihn ja sowieso nicht mehr ernst. Darum ist der zweite wahrscheinlich spannender. Neil Asher ist ein Engländer, Science-Fiction-Autor und ich denke mir auch, ist wahrscheinlich der hauptverantwortliche Drehbuchautor für diesen Film. Er hat einiges gemacht. Er wurde eben als Kind schon inspiriert von Der kleine Hobbit und Der Herr der Ringe von Tolkien. Ich habe diese Informationen aus dem Wikipedia-Artikel, fand das fast ein bisschen kitschig. Also wenn man zu einem Science-Fiction-Autor sagt, er ist inspiriert vom kleinen Hobbit und Der Herr der Ringe. Ja, wer ist nicht inspiriert vom kleinen Hobbit und Der Herr der Ringe von Tolkien? Also das finde ich so, naja. Aber ich habe nichts Gescheiteres gefunden.
Ja.
Interessanter wird es bei den Regisseuren, weil es sind eigentlich drei. Und wer sehr aufmerksam uns zugehört hat, der kennt erstens diese drei oder es fällt ihm oder ihr wenigstens auf, dass diese drei schon mal von uns genannt wurden. Nämlich Leon Barrell, Dominic Boydin Remy Kotzrei. Keine Ahnung, wie man das ausspricht.
Godzilla.
Godzilla.
Godzilla, nein, Godzilla. Nicht Godzilla, Entschuldigung.
Das sind die Gründer des Studios, das verantwortlich war, nämlich United Image. Auch zusammen mit dem Regisseur Dominik Boldin. Die vier haben dieses United Image Studio gegründet.
Mhm.
Und arbeiten auch zusammen. Und ich habe extra versucht herauszufinden, und ich habe mehrere Stunden dafür verbraucht, wer macht jetzt eigentlich was? Also, weil ich gehe jetzt mal davon aus, der eine ist vielleicht eher für die Schauspieler zuständig, der andere eher für die Animation und so weiter und so fort. Findet man nicht heraus.
Keine Chance, ja.
Also, sie sind uns ja schon mal begegnet, nämlich bei der Folge Behind the Aquila Riff. Das war diese mit diesen spinnenartigen Wesen und so weiter und so fort.
Genau, mit zweiten Realität, oder?
Genau, dieses. Ja, wenn man natürlich den Animationsstil anschaut, ist das klar. Ist nämlich der gleiche. Absolute Perfektion. Also ich habe ein paar Mal jetzt bei dieser Folge gestoppt, weil sie haben zum Teil ja so Nachaufnahme von zum Beispiel von Snow oder auch von ihr. Und habe mir lange überlegt, wieso sieht man überhaupt noch, dass das künstlich ist? Weil das ist derart perfekt. Also bei ihr sieht man jegliche einzelne Pore, jedes einzelne Wimpern- oder Augenbrauenhaar. Das ist total perfekt. Und trotzdem, man sieht, es ist nicht real. Das finde ich noch faszinierend. Was fehlt da eigentlich noch? Ist mir ein Rätsel. Also dieses Studio United Image, die haben eine sehr schöne Webpage, sehr witzige Webpage auch. Schaut euch dort vor allem das Team an. Ich fand das sehr witzig. Die haben für das Team, für jedes einzelne Teammitglied eine Charakterfigur gemacht.
Okay, ja.
Und das so vorgestellt. Und das fand ich echt eine witzige Idee. Und man sieht auch so Beispiel und Making-ofs und so weiter und so fort. Das ist wirklich eine sehr schöne Seite. Und ich glaube, ich stelle mir vor, die haben sehr viel Spaß miteinander. Also das ist ein sehr großes Studio.
Bin jetzt gerade auf der Homepage. Wirklich eindrücklich, es lohnt sich.
Ja. Kommen wir zu den Figuren.
Ja, das, was wir gefunden haben.
Snow wurde von Peter Frentzen gespielt. Ja, wir haben ein Bild in den Show Notes. Allerdings ist es schon ein relativ altes Bild. Er sieht inzwischen nicht älter aus, aber ich habe kein aktuelles Bild, wo lizenzfrei ist. Und man sieht, er sieht Snow schon sehr, sehr ähnlich. Also man sieht schon, also dass dieses Gesicht genommen wurde, um das Ganze zu animieren.
Seine Haare wurden braun gefärbt, hä?
Peter Frentzen ist natürlich kein Albino. Also natürlich, hätte auch sein können, aber naja.
Ich dachte, seine Haare seien gefärbt auf dem Foto.
Er ist aber 1971 geboren. Ich habe schon Bilder gesehen, wo er ein bisschen eingegraut ist. Und ich denke mir, es geht nicht mehr lange, dann hat er auch weiße Haare, genau wie Snow.
Mhm.
Er kommt ursprünglich aus Finnland. Also ist jetzt in Hollywood und macht dort Karriere, hat dort viele große Filme gemacht. Sieht man alles in den Shownotes, gehen wir jetzt nicht detailliert durch. Ist uns auch schon lange nicht mehr begegnet, ein Finne, der zum Schauspieler wird.
Vor allem in Hollywood. Den deutschen Synchronsprecher?
Habe ich nicht gefunden. Keine Ahnung, wer das ist. Sachdienliche Hinweise bitte an die Redaktion.
Unbedingt.
Weil ist eine sehr schöne Stimme. Ich finde sie gut gesprochen. Es würde mich wirklich interessieren, wer das war. Aber eben, keine Ahnung. Ich habe es nirgends gefunden.
Die Sprecherin von Hiral, Zita Hanrot. Ist das Foto aktuell?
Ja, genau so sieht sie aus. Einfach genau wie Hira.
Genau. Interessant, sie ist auch in Frankreich, in Marseille geboren, 1989. 2016 hat sie den César Award für den vielversprechendsten Schauspielerin für die Rolle in dem Film Fatima bekommen. Zuerst hat sie Kunstgeschichte studiert und den Rest sieht man in den Shownotes.
Sicher eine gute Schauspielerin. Ein bisschen herumzusurfen, was sie da genau gemacht hat, also wie sie so als Schauspielerin wirkt, so als nicht in Animation. Aber ich fand sie an und für sich schon noch gut. ich finde, sie hat schon gut rübergebracht, das Ganze.
Trotz Klischee.
Da kann sie ja nichts dafür, das ist die Story. Ihre Figur, finde ich, war überzeugend, war okay. Also. Dann haben wir Barris. Der wurde von Johnny Hearn gespielt. Der ist auch 1971 in Binshire, England geboren, also ein Engländer. Und er ist freiberuflicher Drehbuchautor, Schauspieler, Radioproduzent, Audioeditor und mehrfach ausgezeichneter Filmproduzent. Das schreibt er wenigstens auf seiner eigenen Homepage. Er wurde bekannt unter anderem in Circle 2016 und Umbridge 2009.
Und dann kommen wir noch zu Charilla, gesprochen von Julie Nettenson. Da gibt's jetzt keine Ähnlichkeit vom Foto und...
Überhaupt nicht. Also sie sieht jetzt nicht so echsenhaft aus und so weiter. Ist eine wunderschöne Frau.
Gar nicht, oder?
Da haben sich die Zeichner etwas anderes überlegt. Die wollten keine schöne Frau als Charilla.
Sie ist bekannt für ihre Arbeit an Silver Benji und Jevy Lee in DC's Animationfilm Suicide Squad. Ebenfalls war sie in Call of Duty, Black Ops Cold War und World of Warcraft.
Und Suicide Squad geht hier gerade wieder durch die Decke überall. In einer anderen Version, also nicht in der Animationsversion, aber sicher sehr spannend. Scheint auch jemand eher Bekannteres zu sein.
Und hier haben wir schon wieder ein Klischee. Sie ist mit David Holcomb verheiratet und hat ein Kind. Würde man das mit zu einem Mann hinschreiben?
Ja, ich habe es ja hingeschrieben.
Ja, es stand ja irgendwo.
Ich hätte das, wenn ich das bei den Männern auch wissen würde, mit wem sie verheiratet sind, hätte ich es auch hingeschrieben. Nein, David Holcomb ist ein sehr bekannter Schauspieler und darum habe ich es hingeschrieben. Das mit einem Kind habe ich nur hingeschrieben, weil es ins Satz passte, sonst war der Satz zu kurz.
Ich dachte, Sie wollten das Klischee noch ein bisschen weiterführen.
Ich war nicht kreativ. Ich gebe es zu, Asche auf mein Haupt.
Okay. Wer haben wir dann noch?
Ja, jetzt wird es eben kompliziert. Wir haben hier eine Figur, wo wir nicht wissen, wohin damit. Oder wissen Sie, wer besser war?
Nein, weiß ich nicht.
Keine Ahnung, wir wissen...
Also wir wissen nicht, wer Visser ist.
Wurde von Alais Loveson gespielt. Alais, die mit zwei Punkten oben dran. Wie spricht man das um Himmels Willen aus? Keine Ahnung.
Alais.
Er oder sie, ich weiß noch nicht mal, männlich oder weiblich, studierte an der Bristol Old Vic Theatre School, wurde bekannt durch Journey's End 2017, Collateral 2018 und London Kills 2019. Mir sagt alles nichts, weiß nicht, wer das ist, keine Ahnung, hat mitgespielt, okay, ja. Kommen wir zu jemandem, den wir kennen. Trot. Das war dieses Echsen-Monster-Dingsbums-Wesen. Wurde von Scott Whitey gespielt. Scott William White ist am 8. Januar 1978 geboren. Als amerikanischer Schauspieler wurde er vor allem durch die Rollen als Chris Anderson in der Serie City Guys bekannt. Das sagt mir was. Er hat auch eine Fernsehserie, The 70 Show, Just Shoot Me, sowie in Filmen The Mighty Ducks und dessen Fortsetzung D3 als verschiedene Charaktere mitgewirkt. Und gerade bei ihm hätte mich sehr interessiert die Bilder, darum habe ich auch lange gesucht und ich habe sie auch in den Links gefunden, leider keine lizenzfreies. Und der sieht auch gar nicht wie Trott aus. Hätte mich aber auch gewundert.
Aber vielleicht der deutsche Synchronsprecher.
Das ist der einzige Sprecher, den wir gefunden haben, Tim Moseritz. Tim ist 1960 in Deutschland geboren. Nach der abgeschlossenen Schauspielausbildung an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin sprach er die deutsche Stimme von Tom Kies. Unter anderem sprach er auch Stimmen Kataras und Sokkas, Vater Hokada in der Serie Avatar, der Herr der Elemente, und den Jackson in der Serie American Dad. Also jemand, der sehr viel schon gesprochen hat, also synchronisiert hat und von dem her ja eine bekannte Stimme, gute Stimme. Ich finde auch, er hat Todd, der allerdings nur drei Sätze hat, auch gut synchronisiert, ist jetzt nicht so eine Herausforderung. aber Tim Möseritz ist in der Synchrondatei mit 1428 Rollen verzeichnet, also der Mann hat doch schon einiges gemacht.
Ja, auf jeden Fall, ja. Hier geht es wirklich zu sagen, also es ist noch interessant, Wikipedia war genau eine Person vorgestellt oder ein Eintrag für eine Person und den Rest haben Sie, Herr Lütti, alles mühsam zusammengesucht.
Ja, es ist sehr mühsam, weil es steht irgendwo nirgends richtig drauf und ich verstehe das nicht wirklich. Also ich verstehe einerseits nicht, wieso, dass auch die englischen Schauspieler, also dass nicht klar ist, welche Figur das sie gespielt haben. Also wir mussten ja teilweise richtig raten und nachschauen, wie klingt dieser Mensch und daraus schließen, welche Rolle das er gespielt hat. Also finde ich mal Punkt 1 sehr mühsam. Liebe Netflix, könnt ihr nicht einfach eine Liste rausgeben? Oder liebes United Studio, ihr habt so eine tolle Webpage. Ist das so schwierig? Aber ganz schlimm wird es ja irgendwo mit der Synchron-Geschichte. Ich glaube, Tim Möseritz war einfach der Einzige, der hingegangen ist und sich auch genervt hat, dass das nirgends publiziert wird und hat sich wahrscheinlich selbst mit der deutschen Synchrondatei auseinandergesetzt und hat sich dort eintragen lassen, weil er ist der Einzige, der da drin ist. Und ich glaube nicht, dass das ein Fehler ist der Synchrondatei, sondern dass diese Synchronfirma, die das Ganze gemacht hat, in Berlin, ich weiß nicht, was mit denen los ist, dort scheint sowieso ein bisschen ein Chaos zu herrschen. Also auf jeden Fall auf dem Web ein Riesenchaos. Ich würde euch ja gerne eine neue Webpage machen. Gebt mir einfach den Auftrag. Das, was ihr jetzt habt, das ist Mist.
Also unbrauchbar, oder?
Total, also.
Es könnte natürlich jetzt auch so der Verdacht von Schwarzarbeit aufkommen.
Glauben Sie?
Könnte sein.
Ich glaube, Netflix kann sich das, glaube ich, schon leisten, diese Filme zu übersetzen zu richtigem Geld. Oder unterstellen Sie da den Berlinern irgendetwas?
Ja gut, in Berlin, da gibt es ja vieles, was man kann unterstellen. Sei es Flughafen oder was auch immer. Da gibt es einiges.
Dass dieses Synchronstudio ist immerhin das größte in Europa. Die machen so ziemlich den größten Teil der deutschen Übersetzung, also den englischen Filmen ins Deutsche rein. Also es ist ein Riesenstudio grundsätzlich. Und das gibt's ja auch schon ewig. Keine Ahnung, was mit denen los ist. Man hat aber eben das Gefühl, weil die alte Webpage ist weg, ist nicht mehr zugänglich, auch in der Wikipedia zum Teil mit Deadlinks verlinkt. Und da gibt es jetzt irgendeine amerikanische Firma. Ich nehme an, dass sie amerikanisch ist, keine Ahnung. Die eben so ein United Studio irgendwas aufbaut, irgendwo sowas. Aber diese Seite ist derart unbrauchbar. Sie läuft nicht auf allen Browsern und gewisse Links sind dort schief und falsche Bild drin. Und also, ich habe so irgendwo das Gefühl, also, das hat ein 10-Jähriger gemacht oder sonst irgendwas. Und der könnte das wahrscheinlich besser. Also, es ist sowas von schief. Und ich denke mir, so ein Synchronstudio muss doch auch irgendwo Werbung für sich machen. Klar, das ist ein Beziehungsbusiness, das sie da machen. Aber naja, also als Sprecher würde mich das enorm nerven. Weil als Sprecher wäre ich ja darauf angewiesen, dass irgendwo dieses Synchronstudio für mich Werbung macht und sagt, hey, da war da und da und dies und jenes hat er gemacht. So bekomme ich ja neue Aufträge.
Ja, dass man ihn zumindest den Sprecher findet, wenn man ihn schon sucht, per Namen.
Ja, es muss ja irgendwo verzeichnet werden, XY hat das gesprochen. Und dann kann ich ja als Sprecher immer noch meine eigene Homepage machen und noch selbst irgendwo schauen, dass ich ja in der Wikipedia drinstehe und so weiter und so fort. Aber wie soll die Wikipedia eine vernünftige Liste machen, wenn wirklich nirgends von der Produzenten her eine vernünftige Liste erscheint? Und liebe Leute, ihr habt doch auf jeden Fall mal eine Lohnliste, gehe ich mal davon aus, wenn ihr nicht schwarz arbeitet. Also ihr müsst ja nicht die Löhne publizieren, aber wenigstens die Namen, das kann da nicht so schwer sein.
Ja, vielleicht haben sie gerade das Computersystem umgestellt und sind noch umgezogen von Berlin Nord nach Berlin West. Kann alles sein.
Kann alles sein, also wir warten ab, wir werden sehen, wie das weitergeht. Wir werden mit diesem Problem uns bei jeder einzelnen Folge auseinanderschlagen müssen.
Und wie man so sieht, je weniger Informationen, desto mehr kann man darin vermuten, Werweisen, Fake News setzen, eine Verschwörungstheorie machen.
Ah, Sie sagen, wahrscheinlich steht da irgendwie Trump hinter dieser ganzen Geschichte, oder was?
Ja, wer weiß. Er sagt wahrscheinlich, I will be back.
Das war aber Schwarzenegger und nicht Trump. Aber okay.
Ja, das sind Fake News, das sind Fake News. Ja, wollen wir zu der Bewertung kommen oder noch zu der Empfehlung?
Ja, das Problem ist, ich weiß ja, was Sie empfehlen werden. Ihre Empfehlung ist ja im Endeffekt schon eine Bewertung.
Ja, leider. Ich konnte es mir nicht verkneifen. Ja, Comic-Empfehlung, die ein Film ist. Ja, liebe Leute, ich habe mich hingesetzt, meine Sammlung angeschaut und es ging mir einfach nicht aus dem Kopf. Je mehr, dass ich diese Folge Snow in der Wüste angeschaut habe, desto mehr drängte sich ein Film in den Vordergrund. Und zwar Kill Bill. Kill Bill, von Quentin Tarantino gemacht, gilt als Meisterwerk. Ja, die junge Frau hackt da jemanden Arme und Beine weg mit ihrem Samurai-Schwert. Und die Kampfszene am Schluss vor der Höhle erinnert mich so sehr an das. Ich kann nicht anders, es kommt mir nur dieser Film im Sinn und leider kein Comic heute. Kill Bill habe ich nie verstanden, warum das ein Meisterwerk sein soll. Ich habe auch nie die Verbindung zwischen Philosophie und Gewalt verstanden. Und auch hier geht es mir genauso. Im Kill Bill, in dem Film, dreht es sich um Rache. Der erste Teil ist eher im Western anzusiedeln, während der zweite ein klassischer Italo-Western ist. Ursprünglich war der Film nicht als Zweiteiler geplant. Jedoch war der vierstündige Epos dann doch nicht ganz kinogerecht. Deshalb hat Tarantino das Ganze in zwei Filme aufgeteilt. Der Film, der immer noch als einer der Meisterwerke von Tarantino gilt, wurde von ihm, dem Schauspieler Charles Bronson, gewidmet, der 2003 gestorben ist. Ja, man sieht dann noch die Links und so. Kommen wir doch zur Bewertung.
Ja, ich höre natürlich so zwischen Zeilen schon Ihre hellgroße Begeisterung raus. Was ist meine Bewertung zu diesem Ding? Ich fange mal mit dem Guten an. Ich fand die Animation natürlich extrem realistisch, aber auch extrem gut gemacht. Also sie ist einfach perfekt. So perfekt, wie man es zurzeit machen kann. Ich fand die Story, ja, sie ist schlüssig im Endeffekt. Aber es ist auch sehr einfach, weil es natürlich sehr viele Klischees bedient. Und der Trick, das Ganze auf einen Planeten zu setzen, wo man untertags nicht raus kann, weil es zu heiß ist, deshalb alles so im Halbdunkeln, im schummrigen Licht aufnehmen zu müssen, damit man die Fehler beim Rendern nicht sieht, ist natürlich auch nicht mehr unbedingt neu. Grundsätzlich viel zu viel Blut. Ich fand diese Kampfszenen, eben dummerweise sind sie so gut gezeichnet, dass man jegliches Detail sieht. Ich fand sie aber ermüdend. Und ich finde es auch irgendwo schade, weil aus dieser Geschichte hätte man mehr rausholen können. Also die Idee, dass er eben ewig lebt und so quasi eine Cyborg-Frau trifft, da hätte man wesentlich mehr rausholen können als doofe Kampfszenen, als Dekoration rundherum. Auch die Figuren wie eben dieser Kaufmann ganz am Anfang, der eben diese Erdbeeren ausliefert, fand ich sehr originell, super gemacht. Auch da hätte man wesentlich mehr machen können aus dieser Figur oder noch mehr solche Figuren und diese Geschichte witziger, frecher, spezieller machen können als einfach nur Schießen und Tod. Ich finde allerdings aber auch, wenn ich es mit anderen Folgen vergleiche, nicht ganz schlecht. Also ich habe schon Schlimmeres gesehen. Es ist eben einfach schlichtweg eine Folge, vor der uns Frau Hinterwald ja gewarnt hat. Zu viel Gewalt und zu viel Sex und zu flach. Wegen dem sitzen wir ja hier.
Genau.
Also mein Daumen würde ich sagen, also einer ganz runter und einer so ein Viertel hoch. Mhm. Wegen der guten Animation und der Story, die schlüssig ist.
Also ich habe bekommen einfach vom Betrachten des Films das Gefühl, dass die Story nur dazu gedacht war, um die Kampfszenen aneinander zu halten. es ist mir einfach wirklich, es ist mir too much. Und das andere, so in der Nachbetrachtungsweise, die Annäherung zu klischeehaft, so bleibt mein Daumen unten.
Beide.
Beide.
Ja, aber das würde ja bedeuten, dass das, haben wir je mal, also mal abgesehen vom Hitler-Film, haben wir je mal beide unten gehabt bei irgendeiner Folge?
Nein. Aber bei mir kommt natürlich dazu, dass es nicht mehr viel mit Comic zu tun hat. Es ist mehr Film.
Ja, und ich fand ja auch das Aquila Riff, das war ja der andere Film, der dieses Studio gemacht hat, den fand ich besser einfach von der Story her. Der ist faszinierender. Mhm. Der hat zwar auch viel Gewalt und, aber die Story ist dort wirklich gut. Und hier ist, naja.
Ja, und die Story ist im Aquila Riff ist überraschend, das Ende. Und hier ist absehbar.
Ist zu flach.
Deshalb beide Damen runter.
Tja. Dann war das eine der schlechtesten Folgen für Netflix. Ich hoffe nicht, dass die Leute auch das über unsere Folge denken.
Naja.
Wir können ja nichts dafür.
Nein, wir haben das nur besprochen. Aber das nächste Mal, das kommen wir dann vielleicht doch wieder Richtung Drogen. Da hat das viel mit Gras zu tun.
Im hohen Gras?
Ja.
Ja, das könnte schon etwas mit Drogen zu tun haben, ja.
Ja, definitiv. Ja? Oder vielleicht, oder so.
Aber wir dachten ja auch, diese Folge hat etwas mit Schnee zu tun. Es hat überhaupt nichts mit Schnee zu tun. Also mal sehen, was da auf uns zukommt.
Ja, dann lassen wir doch die Hörer und Hörerinnen bedanken. Ich bedanke mich bei euch.
Ich bedanke mich ebenfalls und wünsche einen schönen Abend. Und es wäre unheimlich nett, wenn ihr euch bei uns mal hören lassen würdet. In irgendeiner Art und Form. Es gibt ja tausend Möglichkeiten. Und einfach mal Hallo sagen würden. Wir würden uns dann nicht so alleine vorkommen.
Und vielleicht entdecken wir ja noch eine Sprechstimme, die wir dann in der deutschen Synchrondatei wiederfinden. Wäre ja möglich.
Wir entdecken eine Sprechstimme, die was?
Ja, dass ein Hörer oder Hörerin meldet sich. Und das ist auch eine tolle Sprechstimme. Die empfehlen wir natürlich sofort der deutschen Synchrondatei.
Empfehlen schon. Ob sie dann aufgenommen wird, ist ganz eine andere Frage. Aber wir versuchen's.
Wir versuchen alles. Also, danke vielmals und tschüss.
Tschüss.